Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und ich begrüße euch herzlich und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach einer Woche Pause. Es freut mich auch, weil ich selbstverständlich nicht allein bin. Digital verbunden mit mir ist der Till am Start aus der Hauptstadt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das ist korrekt, für einmal aus Bern. Hallo zusammen, ciao Wale, freut mich, haben wir es wieder geschafft.
Ja, aus dem Auge vom Sturm, das kann man jetzt nicht mehr sagen. Der Cup-Finale ist schon vor 2 Tagen gespielt worden, nichtsdestotrotz. Bist im Herzen. Und ja, wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen davon gehabt. Ich glaube, das Fußballerherz vor der Fußball-Weltmeisterschaft, das braucht jetzt, glaube ich, gerade kurz ein bisschen Pause, wenn man es mit diversen Teams aus der Super League haltet, oder?
Ja, also ich kann jetzt natürlich nur von mir reden, vielleicht geht es dem einen oder anderen genau gleich. Ich glaube, irgendwie seit gefühlt der Frauen-EM oder der Saison davor sogar, hat es irgendwie nie richtig Pause gegeben. Es war Frauen-EM gesehen, dann hat die Super League angefangen, irgendwie Winterpause hat es auch nicht richtig gegeben. Also jetzt ist noch der Cup-Final gesehen, am Samstag noch der Champions-League-Final und dann bin ich jetzt schon ein bisschen froh, dass dann zumindest mal ganz kurz vor der WM mal ein bisschen Ruhe ist. Also klar, Seitengeräusche oder Nebengeräusche gibt es ja immer auch neben dem Feld, aber zumindest nicht irgendwie jeden dritten Tag ein Match, wo man unbedingt muss schauen muss. Also es ist gerade ein bisschen entspannend. Ich weiß nicht, ob es dir gleich geht.
Gut, als leichte provokative Antwort auf deine Aussage könnte man natürlich auch sagen, dass seit der Frauen-WM, respektive Frauen-EM, du als Anhänger vom FCB und Chelsea, ich glaube, was das dürfen wir dir bezeichnen, da sind natürlich auch die Highlights leicht ausbleiben, oder?
Ja, so ist es, aber schauen hat man es ja gleich müssen. Das ist das Anstrengende. Das erlaubt einem die Fanseele ja nicht, dann einfach nicht mehr anzuschauen. Und darum hast du recht, ist es eine anstrengende Saison gewesen in dem Sinn, ja.
Nein, du sagst natürlich schon auch, es war viel gewesen. Ich finde, selbst jetzt, an dem Wochenende, wo in dem Sinn ja alle Entscheidungen durch sind, wo, sagen wir jetzt, der Standard-Fußballfan so ein bisschen verfolgt oder mit der grossen Liga und so. Nichtsdestotrotz, es hat so viele Abschiede gegeben, die langjährige Ikonen in Vereinen. Es ist ja noch die Barrage gesehen. Letzte Woche kommen wir nachher dann gerade drauf. Champions League-Finale von den Frauen. Jetzt aus meiner Sicht als Barcelona-Fan gesprochen, natürlich sehr erfreulich. Da mit dem Sieg von Barca gegen Lyon. Aber ja, selbst an dem Wochenende, wo gefühlt irgendwie mal kurz ein Päuschen angestanden ist, hat es trotzdem Geschichten gegeben. Und jetzt sind die Jungs schon langsam, aber sicher eingeruckt im Nazi-Camp und jetzt geht es schon langsam los. Also ja, Pause ist vielleicht fast schon wieder ein grosses Wort.
Ja, natürlich. Also ich meine, die Spieler sowieso nicht. Das ist auch immer wieder ein Diskussionspunkt. Ist natürlich auch nicht so, dass wir uns da jetzt beschweren darüber, dass es immer Sachen gibt, wo wir darüber reden können im Fußball. Das lieben wir ja, darum machen wir ja auch den Podcast unter anderem. Also klar, die Spieler werden sicher, oder eben, wollen wir ja nachher auch darüber reden, auch gewisse Vereine mit gewissen Entscheidungen, die werden sicher dafür sorgen, dass es bis zur WM auch immer weiter Sachen zum Diskutieren gibt. Aber zumindest ein bisschen mal Ruhe vor den 90 Minuten auf dem Feld oder neben dem Feld mitfiebern. Das ist auch schon mal etwas. Dann kann man sich ein bisschen selber einteilen, wenn man sich da wieder voll reingeben will und all diese Sachen lesen und schauen.
Absolut, so ist es. Und nichtsdestotrotz, Till, denke ich, es ist definitiv notwendig, dass wir noch das ein oder andere Wort über unsere nationalen Ligen verlieren, bevor wir dann noch weiter im Text fahren und sicher auch noch die Nazi besprechen werden. Ich denke, am aktuellsten ist sicher noch mal schnell die Barrage, oder? Irgendwie ist sie halt wieder so rausgekommen, wie es viele irgendwie vermutet haben, aufgrund von der Historie, wo vor allem Aarau in das Spiel mit reingebracht hat. Aber irgendwie angefangen hat sie schon eigentlich mit dem Sieg von Aarau in der letzten Minute auswärts noch in Vaduz, wo die Weichen eigentlich gestellt hat für einen Aufstieg. Und ich nehme an, du wirst auch den einen oder anderen im Umfeld haben, der dann gesagt hat, die verdusle das noch gegen Yverdon. Ich habe ehrlicherweise nicht dazu gehört, speziell auch dann nicht, wo 2-0 gestanden ist im Match selber. Wo dann aber sie die Führung verspielen und in die Barrage müssen, ja, habe ich es dann auch. Bin dann einer von den Letzten gesehen, der die Party auch noch gejoint hat. Und ja, Aarau hat Aarau Sachen gemacht am Schluss und kriegt es nicht fertig, in die Super League aufsteigen.
Ich glaube, du hast es absolut perfekt zusammengefasst, im Sinne von mir ist es ziemlich gleich gegangen. Ich glaube, nach dem Sieg in Vaduz hat man wirklich ein weiteres Mal gedacht, hey, wenn nicht jetzt, wenn dann. Dann bist du sogar 2-0 vorne daheim. Dann verduselst du das wieder. Gehst sicher, also ich zumindest, in die Barrage und denke, hey, es wird eh wieder wie letztes Jahr. Bist in diesem Rückspiel dann aber plötzlich in Überzahl und dort habe ich mir dann schon nochmal gedacht, klappt es jetzt tatsächlich? Und ja, den Rest haben wir alle gesehen und das ist jetzt einfach ein weiteres Mal wieder mit so nach die Hand am direkten Aufstieg dann einfach ein weiteres Mal gar nicht geklappt hat. Das ist schon unfassbar bitter. Für den Verein, für die Region, wo jetzt wirklich jedes Jahr eigentlich ein Heartbreak wieder muss nach dem anderen erleiden. An was es liegt, weiss ich auch nicht, aber ich meine, dass da am Schluss, es ist immer so leicht gesagt, gell, aber dass die Nerven geflattert haben, das ist sicher Tatsache.
Ja, sicher, und, gleichzeitig, also ich habe wie zwei Perspektiven auf das. Also zum einen finde ich halt, ja, wenn es gegen GC nicht schaffst, dann hast du potenziell halt auch nicht allzu viel verloren in der Super League. Das ist so ein bisschen die neutrale, nüchterne Sicht. Auf der anderen Seite ist Aarau, und das hast du schon ein bisschen angetönt, mit der ganzen Historie hinter dem Verein und auch die Region, wo durchaus für den Fußball lebt, ein Team, ein Verein, wo durchaus in die Super League gehört, aber ja, ich habe jetzt gerade probiert nachzuschauen, wie lange ist Aarau schon nicht mehr in der Super League? 8 Jahre? 9 Jahre?
Ja, so viel, wirklich. Ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen weniger vom Bauchgefühl, aber ich habe es auch gerade nicht präsent.
Ja, einfach schon sehr lang und da reiht sich ein Barrage-Missverständnis ans nächste. Ich meine, jetzt sind sie wieder näher dran als letztes Jahr. Vielen in Erinnerung ist natürlich noch die krasse Aufholjagd von Xamax. Das ist aber schon ein paar Jahre her damals, wo sie es noch verspielt haben.
Das war schon Next Level gewesen. 4-0 ja. Auswärts gewonnen und dann 4-0 daheim verloren und im Penaltyschießen der Aufstieg vergeigt.
Und ja, dementsprechend, es ist unglaublich bitter, weil das bringt natürlich auch das ganze Projekt nicht wirklich vorwärts. Ich denke, ich würde Aarau jetzt sowohl von der Größe als auch vom Stadion und vom Setup her, finde ich recht ähnlich einzuordnen wie der FC Winterthur. Jetzt aus meiner Sicht auch was Sympathie angeht. Und sehen wir wieder in der Super League C, das wäre toll. Ich glaube, mir ist das offen gestanden jetzt nicht so relevant, aber ich glaube, unter Fans, der FC Vaduz oder das Auswärtsspiel beim FC Vaduz, ich glaube, das gehört nicht zu den beliebtesten. Ich glaube, wenn man hätte wählen können, hat man da FC Aarau genommen. So, von dem her jetzt auch sportlich. Ich weiss jetzt nicht, ob Vaduz ein Gewinn ist für die Super League. GC ist sicher auch ein Gewinn, aber ja, das führt mich dann eigentlich auch schon gerade zum nächsten Punkt. Aber ich will zuerst dir, aber vielleicht auch noch aus Fansicht, was deine Gefühle dazu sind, dass wir jetzt GC weiterhin werden in der Super League haben, aber auch mit Vaduz einen neuen Aufsteiger dazukommt, was Renner am Schluss gemacht hat.
Ja, ich glaube auch da, es ist ziemlich offensichtlich, da muss man nicht irgendwie Ultra-Fan sein von einem Verein, wenn man sich aus 4 Teams 2 kann aussuchen kann. 2 haben sage ich jetzt relativ oft ein volles Stadion, haben ihre Fußballromantik vom Stadion auch schon nur, aber auch von der Wert, von der Tradition, vom Verein. Die anderen spielen im Leichtathletikstadion vor, weiß nicht wie vielen Zuschauern, und die anderen halt von der Reise ein bisschen weiter weg. Dort kenne ich den Zuschauerschnitt jetzt nicht, aber ich rede natürlich vom FC Winterthur und FC Aarau, wo man sicher lieber als sag jetzt Auswärtsfahrer oder Fahrerin hat wie GC oder Vaduz. Aber auf das kommt es halt schlussendlich nicht an. Und ich meine, GC können wir sicher auch noch drüber reden, sportlich, aber die haben es jetzt halt auch wieder geschafft in der Barrage. Und ich meine, hat ja auch natürlich, das will ich natürlich mit dem auch nicht irgendwie anbereden, ihre Berechtigung rein von der Geschichte her in der Super League, auch wenn es sportlich die letzten Jahre vielleicht nicht mehr so gut ausgesehen hat.
Ja, das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, mit der objektiven Sicht auf das Ganze. Rein sportlich haben sie sich den Verbleib in der Super League verdient, unabhängig von den Nebengeräuschen. Ich glaube, was so ein bisschen der fade Beigeschmack ist, oder? Ich meine, mit Aarau hat man jetzt wieder einen neuen Farbtupfer zusätzlich gehabt. Bei GC härtet sich jedes Mal seit Jahren stärker der Verdacht, dass es halt wieder die gleiche Saison nächstes Jahr wieder gibt, oder? Und auch die Vorzeichen jetzt sind wieder sehr ähnlich. Du hast Unruhe im Verein, man weiss nicht, wie es weitergeht. Es ist zur Debatte geworden, allenfalls, dass vielleicht die Clubführung wechselt, dass Besitzer wechseln. Man weiss nicht, wie es mit Alain Sutter weitergeht. Ich finde jetzt auch der Match am Donnerstag hat irgendwie auch den Schluss nachgelassen, dass der eine oder andere, der gefühlt hätte sollen, ein Gesicht werden von GC, vielleicht jetzt noch in den nächsten ein, zwei Jahren, nicht zwungenermassen noch muss in diesem Team spielen nächstes Jahr. Es sind einfach so viele Fragezeichen und mit so Vorzeichen kann man halt schon auch eher davon ausgehen, dass es nächste Saison wieder ähnlich aussieht. Und das ist irgendwie schade, nicht?
Ja, sicher. Ich glaube, was man vielleicht generell muss sagen, ich glaube, durch die Entwicklung von der Super League ist es generell schwieriger geworden, sag ich jetzt mal, zu einem Gesicht von einem Verein zu werden. Abgesehen von, sag ich, alten Helden. Ja, nein, mehr so, da sind Amir Abrashi und so das Gesicht von einem Verein, weil sie zurückgekommen sind, weil sie schon ewig dort sind, weil sie sich offensichtlich massiv identifizieren. Aber jetzt sage ich, die Spieler, die jetzt GC Spieler ist, und das sage ich jetzt zählt wahrscheinlich für die ganze Super League, spielerisch könnte wirklich auf das nächste Level bringen. Wenn sie das schaffen, dann sind sie einfach weg. Dann sind sie im Ausland oder so. Darum, das ist wahrscheinlich generell schwieriger, geworden. Aber jetzt bei GC auch mit den, sag ich, Nebengeräuschen, mit den Besitzer, Diskussionen, was geht, auch mit den Statements von den Fans, ist jetzt vielleicht, wenn man ehrlich muss sein, für die Spieler, die theoretisch das Potenzial hätten, den Verein wirklich auf ein nächstes Level zu bringen, die lockt wahrscheinlich nicht mehr viel dort an. Ich meine, jetzt der Aspiensen hat uns allen sehr viel Freude gemacht diese Saison, aber ich denke, es ist nicht realistisch, dass er nochmal eine Saison bei GC macht.
Ja, ich hoffe es auch nicht für ihn, ehrlich gesagt. Also, ja. Auch wenn der Schritt nicht Bayern München heisst, aber ich denke, er tut gut daran, einen Schritt zu wählen als nächsten, der ja ein bisschen mehr Ruhe im Umfeld um ihn ist. So.
Definitiv, ja. Eine Parallele, die ich noch will ziehen kurz. Ich meine, ich habe da gestern zu oben natürlich entgegen von meiner vorherigen Aussage gleich noch schnell locker flockig in die Relegation in Deutschland reingezappt. Und ich meine, dort hat es auch schon ein bisschen, ja, weiss nicht, aber zumindest ein bisschen ähnliche Ausgangslage gewesen. Die Relegation, die ist seit Jahren eigentlich in der Hoheit vom Bundesligist. Ich glaube, ich habe es heute gesehen, ich glaube, drei Vereine haben es erst geschafft in den letzten 12 Jahren oder so.
Das als Zweitligist, ja.
Durch die aufzusteigen. Jetzt hast du, Liga-Urgestein mit Wolfsburg, wo wirklich eine katastrophale Saison gespielt hat, und mit Paderborn der klare Aussenseiter, wo man jetzt vielleicht nach dem Hinspiel und so in der Anfangsphase auch nach der roten Karte, so gedacht hat, hey, vielleicht schaffen sie es gleich noch, sich durchzumogeln. Und dann habe ich, glaube der Kommentator auch mal gesagt, oder irgendjemand, vielleicht hat es mir geschrieben oder so, dass wenn du es gegen Wolfsburg, gegen das Wolfsburg nicht schaffst, über zwei Spiele, zu gewinnen, dass du das dann halt auch nicht verdient hast, in der Bundesliga zu sein, so wie es du, glaube ich, vorhin auch mit Aarau gesagt hast. Und die haben sie dann noch geschafft und Wolfsburg ist abgestiegen und Paderborn aufgestiegen. Also vielleicht kann der FC Aarau für nächste Saison beim SC Paderborn ein bisschen Relegationsnachhilfe nehmen.
Ja, du hast gesagt, eben, das ist, das Thema Barras ist kein einfaches Thema. Und ich glaube jetzt auch qualitativ, dass die zwei Mannschaften nicht so weit auseinander sind. Aber nichtsdestotrotz, musst du dann halt den Weg gehen. Das haben sich selber eingehandelt. Gleichzeitig mit dieser Erfahrung dürfte man eigentlich schon auch erwarten, dass das irgendwie möglich ist. Zahlen sprechen auf der anderen Seite dagegen. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie scheint der Wurm drin zu sein bei Aarau, nicht jetzt erst seit dieser Saison, sondern schon seit Jahren, auf Jahren. Übrigens noch schnell nachgeschaut, Aarau ist seit 11 Jahren in der Challenge League.
Was?
Also sogar noch deutlich mehr.
Zeitrente.
Von dem her. Ja. Nein, es ist schwierig. Ich glaube auch mit Blick auf die ganze Super League ist der Trend und die Entwicklung, die die meisten Vereine, sag's jetzt mal so, machen, ein bisschen ins Ungewisse. Ich denke, da kommen auch wieder bessere Zeiten und es wird immer Spieler geben, die den Schritt weiter können machen in der Super League. Aber ich glaube schon, dass man gut dran tut, den Finger drauf zu haben und probiert innovativ zu sein, weil ich glaube momentan ist die Entwicklung von der Super League eher rückläufig. Wenn ich jetzt dort gerade mal so das Thema Super League ein bisschen einläute.
Ja, also dem kann ich natürlich nur zustimmen. Ich glaube, das haben wir auch mehrere Mal schon gesagt, über die vergangenen mindestens zwei Saisons, wo jetzt vielleicht die Spannung im letzten Jahr und in diesem Jahr nicht unbedingt um den Meistertitel gewesen sind, aber gleich so ein bisschen jeder kann schlagen, von ganz oben bis ganz unten, auch irgendwie so, eben, das sportliche Level, vielleicht andere, Qualitäten, wichtiger sind, wie jetzt wirklich die sportliche Klasse der Spieler, sondern mehr eben, hat man Ruhe im Verein, hat man das Kollektiv, hat man Spieler, wo irgendwie sich für den Verein wirklich verrissen, wo natürlich schöne Geschichten immer sind, aber eben, ich glaube, man sieht es ja schlussendlich auch an den Zahlen international. Da habe ich grosse Bedenken, dass das noch nächste Saison anders wird sein. Ich meine, natürlich haben die vier Vereine das verdient, europäisch zu spielen, ob sie in der gleichen Konstellation spielen wie in der Saison, wo sie sich erarbeitet haben, das wage ich zumindest bei Thun und Sion stark zu bezweifeln. Und wenn das dann halt nochmal gefühlt oder fast ein Nuller gibt, dann können wir als Schweizer Verein von der Champions League dann wirklich bald nur noch träumen. Und dann ist natürlich der Teufelskreislauf, oder dann geht die Schere natürlich immer weiter auf. Von dem her, ich glaube, wie du es sagst, ich habe die Lösung nicht, was sich muss ändern, aber dass es eher in die falsche Richtung geht. Ich glaube, da kann man sich schon drauf einigen.
Ja, und also, da muss man vielleicht auch schon nochmal schnell differenzieren und sagen, wie auch alle anderen Medien, ist es natürlich mega einfach oder als Fan von außen zu sagen, es ist so schlecht und das und das und jenes. Könnte man doch machen oder eben auch gar keinen Lösungsvorschlag anbieten in dem Sinn, das ist klar, das ist viel einfacher als an sich dann die Umsetzung. Ich glaube aber, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Faktenlage schaut, sagt man ganz einfach gesagt, angefangen mit einem Meister, den wir haben, mit einem Liga-Modus, und es geht jetzt gar nicht mega um Kritik am Liga-Modus, sondern mit einem Meister, der eine super Saison spielt, inhaltlich, da können wir auch noch darüber diskutieren, was die anderen so gemacht haben, aber spielt eine super Saison und verliert das Spiel, was sie den Pokal bekommen, verlieren sie 8-3. Mhm. Ey, Tilly, ich schwör's dir, wenn ich das gesehen habe, war ich gedacht, ich bin fertig mit der Super League. Also, bei aller Liebe, es geht auch null um die Diskussion wegen irgendwie Ibiza oder so etwas. Das ist mir auf gut Deutsch gesagt wirklich gleich. Da habe ich kein Problem damit. Aber hey, also erstens mal, was ist das für ein Resultat? und zweitens mal, wie zum Teufel kannst du dir 8 Beeren einfangen? Als Meister so. Keine Ahnung. Ich finde, das ist sehr reputativ gesehen für die ganze Saison Super League so tun, was ich fairerweise auch nicht so viel zu Schaden gekommen hat. Eben, die haben ja gute Saison gespielt. Aber ja, dann auch am Schluss irgendwie 5-mal hintereinander verlieren. Klar, vielleicht auch ein bisschen die Flattern gehabt. Aber so, da muss man dann schon auch sagen, internationaler Anschluss hin oder her. Aber qualitativ, da stimmt dann irgendwie nicht so ganz, denke ich.
Nein, es ist so. Einfach, ich glaube, von der letzten, ich glaube, 6-7 Match, ich glaube, Championship Group haben sie, glaube alles verloren, wenn es mir recht ist.
Ja, ich glaube gar nicht. Der letzte Match gegen St. Gallen spielt, ich glaube, unentschieden, oder?
Okay, einmal 6-7 oder so verloren oder so. Ich glaube, der letzte Sieg ist im Heimspiel noch vor der Championship Group gegen FCB. Kannst du jetzt natürlich spekulieren. Also, kannst spekulieren, eben Nerven flattern. Sie sind ja dann am Schluss auch Sofameister geworden. Nerven flattern, dann nachdem der Titel festgestanden ist, vielleicht auch der ganze Druck abgefallen und was auch immer. Ich glaube, es sieht nicht gut aus, dass ein Meister dann so sich aufgibt. Also nicht, dass er sich spielerisch aufgegeben hätte, aber dass du dann so klatschen fängst, das sieht einfach nicht gut aus. Natürlich wird es dem FC Thun auch auf gut Deutsch scheißegal sein.
Ja, aber auch als Fan egal.
Auch wie es aussieht. Aber ja, ich glaube, was man dann durch die Niederlage halt auch nochmal gesehen hat, ich meine, zum Schluss, sie sind ja da zwischenzeitlich eben, früher hätten sie schon können Meister werden, am Schluss sind es 5 Punkte auf St. Gallen. Also, wir können dann noch an den Cup-Finals reden, aber ich glaube, das hat einfach auch gezeigt, da klar, die sind mittlerweile zwischenzeitlich im Lauf gesehen, und haben ja, bevor sie da 5 Matches in Folge verloren haben, einmal 10 oder 11 in Folge gewonnen und sind, haben wir ja auch schon mehrmals gesagt, absolut verdiente Meister. Aber am Schluss, musst du einfach auch sagen, hey, wenn du so immer gespielt hast als Gegner von Thun, vielleicht wäre die Saison für die Vereine, die eben nicht gewöhnt sind, dort oben zu stehen, oder zumindest nicht ganz oben zu stehen, einfach auch mehr drinnen gelegen. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt gehabt, zum Beispiel über FC St. Gallen oder über FC Lugano. Von dem her, hey, eben, wie gesagt, es ist eine Spekulation, es ist vielleicht auch nicht die notwendigste Spekulation, aber es sieht sicher nicht mega schön aus.
Ich frage mich einfach so ein bisschen in den letzten paar Jahren so, wo sind wir falsch abbauken? So. Also, zum vielleicht nochmal schnell ins Gedächtnis riefen, auch letztes Jahr, der FCB als Meister, ist, sagen wir jetzt, eine schöne Story gesehen, aufgrund von dem, dass auch der Ort in der Schweiz ein sehr grosses Fußballherz hat. Und im ersten Jahr von Jadon Sancari ist das natürlich eine coole Cinderella-Story gesehen, auch mit dem Double dann an sich. Wenn du Meister wirst, ist es immer verdient, aber es war keine souveräne Meisterschaft gewesen, so. Auf was ich raus will, und das ist vor allem mit Blick auf die jetzige Saison, ist so, wann hat das angefangen oder wieso ist es so, dass Mannschaften, die eingespielt sind, / als eingespielte Mannschaft, sagen wir Durchschnittslevel, Super League, alles plus minus equal, Ausrisser nach oben und nach unten, wann hat das angefangen, dass das an sich plus minus schon lang zum vorne mitspielen. Ich finde, also, Thun spielt den Fußball, wo ich sage, hat eine Linie drin, St. Gallen und Lugano. Kann man Sion noch von mir aus dazu zählen, wobei ich finde, da ist auch viel individuelle Qualität noch rum. Und beim Rest gibt es keine Linie, gefühlt. Also, und ich frage mich so ein bisschen, es soll ja gar nicht ein Vergleich mit dem internationalen Fußball sein, weil das ist auch nicht realistisch, ist mir schon bewusst. Aber in dem, dass, also, das geht ja irgendwie gar nicht auf, wenn eine Mannschaft einfach aus einem guten Kollektiv besteht in der Schweiz. Da kann man als FC Thun kann man Meister werden, okay. Die werden jetzt aber auch alle, also nicht alle, aber die werden viel verlieren. Gut.
Trainer haben sie schon verloren.
Der Trainer haben sie schon verloren. Voilà. Nein, aber das ist, und aber das liegt in der Natur von der Sache. Das ist, die Super League ist Blödswort, aber ist leider Gottes eine Ausbildungsliga. Aber wenn haben wir aufgehört, irgendwie, keine Ahnung, Spieler weiterzubringen, Teams sich weiterzuentwickeln, so. Also, ist jetzt ein bisschen Hot Take, aber St. Gallen, ich bin mir nicht sicher, ob sich St. Gallen weiterentwickelt hat. St. Gallen hat den Fußball angepasst, aber ob sie sich weiterentwickelt haben, nicht. Lugano war letztes Jahr besser gewesen. Sion hat sich weiterentwickelt, okay, da wäre ich einverstanden. Im Rest brauchen wir gar nicht anfangen, aber...
Also jetzt ohne auf die einzelnen Vereine einzugehen, ob die sich jetzt weiterentwickelt haben oder nicht, sage ich, natürlich kann ich den genauesten Moment, wo wir falsch abbogen sind, nicht sagen. Aber das erste Wort, das mir jetzt irgendwie eingefallen ist, ist halt so die Konstanz. Ich sage, ein Punkt könnte gesehen sein, wo die Vereine, die vorne in der Tabelle gesehen sind und welcher Ausbildungsliga sind, halt auch ihre Abgänge gehabt haben, aufgehört haben, die adäquat zu ersetzen. Früher ist der Wechsel Teil vom Erfolg gewesen. Der FCB hat früher jede Saison können Spieler verkaufen und ist trotzdem Meister geworden. In der ganzen Zeit von IB mit all den Spielern von wo gekommen und gegangen sind, Same, Huaro, Sibachö, wer auch immer dort am Anfang war, auch der Trainer. Ich meine, dort war der Hütter, dann war der Seoane, dann war der. Es ist ja immer alles, hat immer alles tiptop funktioniert. Und jetzt irgendwann in der letzten Saison oder in dieser Saison, ich meine, in dieser Saison ist es offensichtlich, das haben wir auch schon mal diskutiert, Platz 1 bis 4 hat die Saison, ich muss gerade lügen, dass ich kein Zeichen erzähle. Nein, hat die Saison mit dem Trainer angefangen, beendet, was sie angefangen haben, hat grösstenteils mit den gleichen Spielern gespielt wie letzte Saison. Da könntest du jetzt gerade wieder Gegenargument zu meiner These machen. Das hat der FCB grundsätzlich auch. Die haben ja nicht viel Abgang gehabt, aber irgendwie so in dieser Saison ist offensichtlich die Konstanz eins von den ausschlaggebenden Kriterien gewesen. Und früher hast du können personell inkonstant sein und du hast trotzdem einfach Erfolg gehabt. Also das wird jetzt nicht der Grund gewesen sein oder der Moment, wo wir irgendwie falsch abgebogen sind und vielleicht strafen sie uns ja alle Lügen in der nächsten Saison, aber ich habe das Gefühl, das ist zumindest etwas, was man kann beobachten jetzt in den letzten paar Jahren. Das hat ja auch schon beim FCZ angefangen, wo man überraschend Meister geworden ist in der einen Saison, wo IB dort geschwächelt hat. Jetzt haben wir mit dem FCB und Thun, muss man schon so sagen, auch zwei Überraschungsmeister. Klar, Thun ist die grössere Überraschung. Aber ja, es ist so, im Moment scheint Konstanz ein gutes Mittel zu sein. Und das ist früher aus meiner Sicht halt ein bisschen anders gewesen.
Ja, ich gebe dir recht, es ist schon augenfällig, dass, du hast das Beispiel mit dem FCB und IB gemacht, dass man in dem Sinn immer so ein bisschen das Gerücht gehabt hat von Spieler, Trainer, beides zutreffend, wo aufbauen wird, in dem Sinn, wo nachweisbar gut sind und Potenzial haben, reifen und irgendwann ist es nicht mehr verhinderbar und dann macht man den nächsten Schritt und dann muss man dort halt wieder auffüllen. Das ist eigentlich seit 25 Jahren so, okay. Aber irgendwie ist es alles viel labiler, oder? Also, wenn jetzt im Nachhinein, ich glaube, vor der Saison hat er schon auch viele gesagt, ja, der FCB ist schon wieder ein Titelkandidat. So, wenn du das jetzt noch rückwirkend anschaust, die Aussage, dann kannst du ja noch müde lächeln, oder? Dasselbe für IB. So, irgendwie kriegt man das nicht mehr so an, dass man die Kader adäquat kann von der einen guten Saison in die nächste mitnehmen. Wenn wir jetzt von Titel schwätzen, oder? Es gibt
ja, das ist das, was ich meine, oder? Ja. Labiler finde ich gut, weil eben der FCB hat am ersten Spieltag nicht viel anderes Personal auf dem Feld gehabt, wie vielleicht der Leon Aftulau weggegangen ist, aber hat einen anderen Trainer gehabt. Liegt es nur an dem? Wäre aus meiner Sicht auch zu einfach zu sagen. Aber die haben ihr Meisterteam ziemlich in die nächste Saison gebracht. IB nach einer enttäuschenden Saison hat ordentlich investiert auf dem Transfermarkt. Hat man auch gedacht, ich zumindest sicher, dass die vorne wieder mitspielen. Hat anscheinend auch nicht den Erfolg gebracht. Trainerwechsel unter der Saison, auch keinen Erfolg gebracht. Darum, es ist speziell. Ich meine, wir haben auch andere Beispiele. Ich meine, St. Gallen hat ihren Topscorer verloren nach 3-4 Spieltagen und hat in der eigenen Reihe mehr als adäquaten Ersatz gefunden. Also, wo der Köbels gegangen ist und der Vogt gekommen ist. Thun hat auch ihre Transfers gehabt, aber ist halt mit dem gleichen Trainer in der Saison und die haben Spieler gekauft, die in ihrem System passen. Lugano, weiß jetzt gar nicht, aber dort ist, würde ich jetzt sagen, auch eher konstant gewesen. Und Sion hat sicher gescheite Zuzüge gehabt. Und auch aus, halt auch mal nicht viel Nebengeräusch. Also das ist ja noch, das zählt für mich auch ein bisschen so zur Konstanz. Zwar nicht genau das Gleiche, aber die Ruhe. Wenn du jetzt schaust, wobei bei einem von diesen vier Vereinen vorne ist ja wieder komplette Unruhe, aber zumindest während der Meisterschaft hat es bei Thun, St. Gallen, Lugano und Sion eigentlich nie gross Geräusche gegeben. Und man hat zum Beispiel im Fall von Lugano am Crocitorti festgehabt, hat keine grossen Nebengeräusche zugelassen und hat damit schlussendlich sportlich recht behalten.
Ja, ich finde, da kann man sagen, ja, sie sind auf den europäischen Platz gekommen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, Lugano dürfte den Anspruch haben, einen Titel mitspielen. Finde ich, schrägstrich müsste das fast, auch mit Ambitionen, wenn man jetzt die
letzte Saison. In einer Saison, wo Thun Meister wird, das ist mein Punkt.
Ja, aber letztes Jahr schon. Ja. Also, ja. Von dem her würde ich sagen, die Saison halbwegs befriedigend abgeschlossen, aber ich finde, das ist auch noch unter Verdacht verloren. Aber, Aber ich will noch schnell zum Schluss vielleicht auf das Beispiel zurückgehen. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes, um das, was du gemacht hast, um das vielleicht auch dann abschliessen. Das ist das Beispiel, was du mit dem Köbels gemacht hast und dem Alessandro Vogt. Perfekt. Der Köbels hat auch am Anfang mehr gehabt und ist noch gekommen. Und da schließe ich mich absolut drin rein, wo der gegangen ist, habe ich auch gesagt, ja, ich habe meine Zweifel, dass St. Gallen den adäquat ersetzen können. Haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben vielleicht ein bisschen Glück gehabt, whatever, spielt keine Rolle, aber das ist doch das perfekte Beispiel. Das ist immer schon das gewesen, was von den, in Anführungszeichen, starken, stärksten Schweizer Fußballmannschaften gefordert ist, dass du auf der Weggang, auf der absehbare Weggang von deinen guten Spieler, dass du dort schon den Nächsten in dem Sinn in der Hinterhand hast.
Und ich sage, früher hat das besser geklappt.
Ja, da bin ich einverstanden, ganz offensichtlich. Ich meine, der Markt hat sich verändert und mittlerweile kommen Nationalspieler von anderen Ländern, wenn wir jetzt die Ära FCB IB nochmal anschauen, die kriegst du nicht mehr so leicht in die Schweiz. Das ist schwieriger geworden. Aber nichtsdestotrotz zeigt das Beispiel von Alessandro Vogt, zeigt, es ist möglich. Oder jetzt auch der Matteo Di Giusto ist für mich auch ein Spieler. Ich weiss, er ist umstritten und es ist halt so, dass er mit seinem Alter nicht mehr den ganz hohen Profit abwirft für einen nächsten Schritt. Aber keine Ahnung. Einfach als Beispiel für sag mal gute Superleague-Spieler. Die Spieler, wenn du doch vorne willst mitspielen, die musst du in deinem Kader haben. Und bei aller Liebe, Luzern ist halt nicht so ein Verein.
Aber vielleicht ist ja genau das Erfolgsrezept, wo vielleicht gewisse Vereine, oder eben vielleicht ist das ein weiterer Punkt, dass das Erfolgsrezept eben besser ist, wo Vereine haben, die jetzt vorne in der Tabelle sind, im Gegensatz zu, sag ich jetzt, Vereinen, wie eine FCB, wie IB, wo ganz klar Teil vom Geschäftsmodell ist, Spieler teuer ins Ausland verkaufen, im Gegensatz zu Spieler wie Vereinen wie St. Gallen, wo von niederplatzierten Bundesligisten Spieler holen, wie Carlo Bucalfa, so eben nicht die oberste Schublade, aber eben jemand, der sicher den Willen hat, der jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt irgendwie direkt nach einem Jahr wieder gehen will, wo ins System passt, wo man eben sich vielleicht etwas aufbauen kann, dass das im Moment einfach in dieser Liga mehr Erfolg zu haben scheint, wie jemand, wo der vielleicht eine gute Saison macht, im besten Fall natürlich noch mit sportlichem Erfolg, aber dann nachher weiss, hey, das war jetzt ein Glücksgriff gewesen, aber den werden wir nicht ersetzen können, und dann ist er wieder weg. Auch wenn es natürlich reinspielt dann, aber im Moment scheint es so, dass das, oder zumindest diese Saison hat jetzt gezeigt, dass das mehr Erfolg hat.
Ja, das ist schön gesagt. Also ich finde, das ist auch gerade etwas, was jetzt beispielsweise FCB und IB nicht gelungen ist. Also bei diesen Spielern ist ja nicht nur interessant, dass sie einen Rucksack mitbringen, gleichzeitig ja auch in dem Sinn nicht die Gefahr mega, mega gross ist, dass sie sofort wieder verlierst, sondern auch, dass sie halt gerade sofort funktionieren. Das ist auch noch mega relevant, oder? Also, dass sie nicht eine grosse Anlaufzeit haben. Und ja, da muss man schon sagen, ist das bei St. Gallen am spürbarsten, das sehe ich auch so, dass man dort einen Weg gefunden hat, der gerade aktuell immer wieder funktioniert. Lugano ist für mich, da bin ich gespannt, Lugano, also, sie haben jetzt den europäischen Platz können behaupten, was das ganze Projekt nochmal ein bisschen attraktiver macht, aber Lugano hat ein Rebuild vor sich. Über die nächsten ein, zwei Jahre wird Lugano ein Rebuild vor sich haben. Ob er dann sanft kommt oder voll aufs Mal in einem Ruck, das werden wir sehen. Spannend wird dann sein, wie sie das dann ja, umsetzen.
Definitiv. Ich glaube, also schon wieder fast ein bisschen fazitmässig. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Saison auch gesagt haben, aber ich habe jetzt hier die Tabelle vor mir. Ich glaube, wir haben ja schon noch ein bisschen Zeit bis zur WM, vielleicht können wir da dann gleich noch auf einzelne andere Vereine, die jetzt ein bisschen zu kurz gekommen sind, ein. Aber ich glaube, Hausaufgaben haben wahrscheinlich ab dem fünften Platz abwärts alle. Und viele werden ein Rebuild vor sich haben, auch mit neuen Personen an der Linie teilweise mit dem FC Luzern. Also ich glaube, Hausaufgaben gibt es genug. Und natürlich auch die vorne dürfen sich nicht ausruhen. Aber ich habe es glaube schon mal gesagt, gerade der FC Thun, der Baumeister Lustinelli ist weg, Spieler, bin ich ganz sicher, dass da grosses Interesse an gewissen wird sein. Die werden, sage ich jetzt einfach schon jetzt, meine Einschätzung, eine ganz schwere Saison haben, nächstes Jahr.
Ja, logisch, und drum, mit der Doppelbelastung auf jeden Fall.
Ja, nicht mal nur, ich sag mal auch schon rein, also die müssen es unbedingt schaffen, die wieder zu ersetzen. Die Spiele, die gehen werden. Der letzte Eindruck von der Qualität war jetzt auch nicht der beste gewesen, aber das haben wir vorhin geredet. Darum, ich glaube, die werden eine schwierige Saison haben. Und ja, da gilt es zu beobachten, wer es am besten macht. Sei es mit der Konstanz, die jetzt ja anscheinend der Erfolgsfaktor ist, oder eben auf dem Transfermarkt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und bevor wir die Super League abschließen, würde ich sagen, Till, müssen wir vielleicht trotzdem noch ganz schnell einen kurzen, genaueren Blick auf den Göpsieger werfen, auf den FC St. Gallen, der endlich mal wieder den Pott hat. Ist unerwarteterweise mit erstaunlich viel Nebengeräusch gekommen. Das hat, glaube ich, niemand so richtig gesehen. Aber ja, vielleicht zuerst mal zum Spiel am Wochenende. Ist verdient, oder? Glaube ich, kann man sagen.
Müssen wir nicht darüber diskutieren, klar. Ich meine, wir sind ja jetzt aufgrund vom Viertag glücksmässig für das, was heute alles passiert ist, sind wir ja am Dienstag am Aufnehmen. Und mir fällt es schon extrem schwer, über den Match zu reden, nach dem, was da heute alles vorgekommen ist. Ich muss mich wirklich anstrengen, jetzt mal am Anfang noch ganz kurz über das Sportliche zu reden. Aber aus meiner Sicht gibt es auch nicht mega viel. Also ich habe den Match geschaut und auch nach der roten Karte habe ich zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass der FC St. Gallen das nicht am Schluss heimbringt. Es ist jetzt einfach der Klassenunterschied gewesen, der Wille, den man gesehen hat bei St. Gallen, der eben positiv war und nicht irgendwie Nervosität, weil sie es schon wieder vergeigen nach diesen zwei verlorenen Cupfinals in den letzten Jahren, sondern die haben einfach eine Überzeugung gehabt und also ich habe wirklich von Anpfiff A, eigentlich nie daran zweifelt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Ja, nein, ähnlich. Also, ich glaube, es gibt einen Knackpunkt im Spiel. Du hast alles Wichtige gesagt. Ich glaube, außer vielleicht Fans von Lausanne Uschi, nach dem dritten Bierle, glaube ich, haben das alle ähnlich wahrgenommen wie du. Ich glaube, es gibt den einen Knackpunkt, wenn der Watkowiak nicht den Spieler umhaut und nicht die rote Karte gibt und dann quasi Lausanne Uschi 1-0 in Führung geht. Ich glaube...
Das war ja 1-1 gesehen.
War es 1-1 gesehen schon?
Ja, ja, wirklich? Ja, ja.
Aha,
ja, ja.
Okay. Ich habe gemeint, jetzt stand noch 1-0. Habe ich falsch im Kopf.
Also 1-0 so. Für St. Gallen, das wäre es 1-1.
Ist dort schon 1-0 gestanden?
Ja, ja. Das ist ja nach 8 Minuten schon 1-0 gesehen.
Okay.
Jo, plus nein. Habe ich das Gefühl, die Notbremse ist eh nicht mega nötig gewesen. Ich
weiss nein,
nicht,
die ist absolut unnötig. Die ist
der
absolut
Ball ist ja
unnötig
richtig
gewesen.
Vorne.
Fairwise, also, man kann sagen, im Nachhinein, eben, ich habe das Gefühl, das wäre noch eine Möglichkeit für einen Momentum-Switch gewesen. Das wollte ich eigentlich sagen. Wenn der Match auf 0 steht in dem Sinn und du eine rote Karte hast, dann ist das Spiel natürlich anders. So hat Uschi ja auch gezwungenermaßen Sachen müssen anbieten. Umgekehrt, wenn jetzt nichts gestanden wäre, dann hat man auch wirklich können probieren, ja, abzuwarten und zu schauen. Ich meine, es war heiß gewesen, da wäre der Bein schwer, aber so gesehen, nein, eben ist das nie zur Gefahr gestanden von dem her. Nein, hat das Spiel den erwarteten Verlauf genommen und St. Gallen hat eben auch die notwendige Ernsthaftigkeit zu jedem Zeitpunkt am Tag gelegt. Obwohl Uschi easy vor allem erste Halbzeit gemacht hat.
Hey, ich sage nicht, dass die schlecht gespielt haben, wirklich nicht, aber es hat mir jetzt auch in der ersten Phase in Unterzahl hat man schon gemerkt, okay, St. Gallen ist jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen offensiv dran. Haben ja auch den Vogt rausgenommen, ist auch ein klares Statement, dass es dann eigentlich wie ein 4-4-1 ist. Aber auch in der Phase, wo St. Gallen ein bisschen zurückhaltender war, ist es von Uschi jetzt nicht mega viel gekommen. Und das hat dann wahrscheinlich St. Gallen auch irgendwann gemerkt und hat dann halt einfach da ja, nochmal den Zacken können zulegen und eben sicher verdient gewonnen und für den Zuschauerauflauf, der hier im Wankdorf war, war sicher eine sehr schöne Geschichte gewesen, bis 2-3 Minuten nach Abpfiff, wo der Matthias Hüppi ans Mikrofon von SRF gekommen ist. Ich hoffe jetzt mal, dass die Fans das erst am nächsten Tag geschaut haben und ordentlich haben können feiern.
ich nehme jetzt mal an, selbst wenn sie es gesehen haben, werden sie wahrscheinlich nicht mehr bei 100%iger Leistungsfähigkeit respektive Aufnahmefähigkeit gesehen sind. Und ich denke, der Titel ist dann sicher auch im Vordergrund gestanden. Till, nur ganz kurz, bevor wir über das schwätzen. Ich habe unseren Freund Bastian Goni noch gebeten, schnell ein, zwei Worte aus Sicht von Lausanne Uschi zu diesem Spiel zu richten. Und ja, noch kurz ein bisschen zu erläutern, wie er es wahrgenommen hat während dem Spiel. Bevor wir dann natürlich auch noch St. Gallen und den Knall, was es so ein bisschen gegeben hat, wollen besprechen. Ist das in Ordnung?
Definitiv, bin ich gespannt.
Wunderbar.
Ja, Fanello, vielen lieben Dank. Ja, der Nachricht ist jetzt los, weil es war ein bisschen kurz vor dem Spiel. Da bin ich schon im Tunnel gewesen. Aber ja, nein, es war wirklich cool gewesen. Es ist halt ein bisschen schade, dass wir nicht in unser Spiel hineinkommen sind. Schlussendlich ist es jetzt so das Spiel gewesen, das jeder erwartet hat, wo St. Gallen ja der Favorit ist und so. Aber eben, ich bin eigentlich überzeugt gewesen, wenn wir unser Spiel machen, dass wir ja, den Gegner könnten dominieren und alles. Aber wie gesagt, wahrscheinlich haben wir uns auch ein bisschen, also vor allem in der ersten Halbzeit, sind wir halt viel zu ängstlich gewesen. Und ja, schade, weil ich das Gefühl war mit ihm gelegen, aber so ist halt der Fußball. Aber danke nochmal für deine Nachricht, gell, ist sehr, sehr lieb.
Ja, nochmal kurz zusammengefasst, viel ist schon dabei gewesen, wo wir auch so ein bisschen davon gehabt haben. Es war natürlich eine Sensation gewesen, aber am Schluss am Ende wirklich, wirklich nahe dran sind sie aus seiner Sicht oder aus der Sicht vom Slow-Fan und allweil nicht gewesen.
Ja, spannend, dass er sagt, eben, dass sie ängstlich gewesen sind, finde ich schade, oder? Jetzt, ohne jetzt eine Partei zu ergreifen, aber ich meine, die haben ja absolut nichts verloren, nichts zu verlieren gehabt. Ich kann mich an Biel letzte Saison erinnern, wo sogar noch eine Klasse weiter unten war, wo alles andere als ängstlich auftreten ist. Habe ich das Gefühl gehabt. Und im FCB damals das Leben lang schwer gemacht hat. Ein bisschen schade, aber das kann man ja auch nicht steuern. Das plant man ja auch nicht, dass man jetzt hier ängstlich auftritt und sein Spiel nicht findet. Hat natürlich auch gute Gegner auf der anderen Seite. Aber ja, ich glaube, du hast, oder er und wir vorhin haben, glaube ich, alles gesagt. Genau.
Absolut. Und dann, Till, kommen wir ja wirklich zu dem, was halt irgendwo durch jetzt ja, auch konnotiert ist mit dem Spiel. Und zwar dem, wo der Matthias Hüppi nach dem Spiel eigentlich 3 Minuten danach losgetreten hat, in einem sehr emotionalen Interview. Ich weiss nicht, willst du es noch mal schnell kurz zusammenfassen für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben?
Kann ich probieren, weil probieren wegen, es ist natürlich in den ganzen Konstrukt von AGs und Vereinen nicht immer ganz einfach, den Überblick zu behalten, wer jetzt wo wirklich Sagen hat. Schlussendlich hat der Matthias Hüppi nach dem Spiel antreten, indem er gesagt hat, dass es nicht können sein, dass man auf dem sportlichen Höhepunkt von den letzten Jahren, Jahrzehnten aus, sag ich, Vereins- oder eben AG-Führungssicht nicht am gleichen Strang zieht. Und hat damit natürlich etwas losgetreten, wo man jetzt das Ausmaß immer wie mehr mitbekommt. Ich habe jetzt gerade nochmal den Live-Ticker hier aktualisiert. Das hat jetzt morgen am 11. ist eine Pressekonferenz, also morgen Mittwoch, 11. wo der Matthias Hüppi dabei sein wird. Was man heute so durch die Medien mitbekommen hat, ist, dass Aktionariat, so, jetzt habe ich es geschafft. Also die Personen, wo die Mehrheit an der FC St. Gallen AG, wo auch der Spielbetrieb angesiedelt ist, haben, wo die Aktien haben, dass die eigentlich der komplette Verwaltungsrat inklusive Präsident, wo der Matthias Hüppi ist, Verwaltungsratpräsident, wollen austüscheln. Eigentlich ein Knall, weil bis anhin ist eigentlich, sind die zwei Gremien, haben keine Überschneidungen gehabt. Erst vor kurzem ist jemand, der auch Aktien hat, im Verwaltungsrat von der FC St. Gallen AG gesehen. Und ja, das hat Zeug, also das hat wirklich Ausmaß angenommen. Ich bin lange auch in den Foren vom FC St. Gallen gesehen, wo also wirklich der Untergang vom Verein befürchtet wird. Weil halt da über die Fans überweg entschieden wird. Ich glaube, die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren, aber ich glaube, wenn man nicht aus der Region kommt und vielleicht die Personen nicht kennt, fällt es ein bisschen schwerer, das Ganze zu verstehen. Aber wenn man so liest, was die Leute so schreiben, ja, und auch vielleicht aus der einen oder anderen eigenen Erfahrung, in meinem Fall jetzt vom FCB, kann man das schon nachvollziehen, dass da jetzt gerade der Göpsig, und das tut mir mega leid, also unfassbar leid, schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
Hey, für mich ist auch gerade das, was im ersten Moment so ein bisschen in meinem Kopf ja, sich bewegt, oder? Dass der grosse Triumph, den man wirklich seit Jahren herbeigesehnt hat, seit Jahren auch sich gefragt hat, wenn ist der Moment, weil ja, der FC St. Gallen für einen von den wenigen Vereinen gestanden ist, der in dem Sinn super, vor allem auch wirtschaftlich super schafft. Und dann ist er da und in dem Moment kommt das irgendwie als Tageslicht. Also ich bin gespannt, viel weiss man ja noch nicht darüber, was da dahinter steckt, oder? Also im Kern einfach gesagt geht es ja darum, dass es eigentlich quasi die alte Führungsetage ist, mit Ausnahme vom einen Verwaltungsrat, wo du schon gesagt hast, gegen neue, unter anderem auch den Marvin Hitz, wo da im Verwaltungsrat neu dabei sein sollte. Ja, wo man nicht so genau weiß, okay, was ist genau die Fehde. Da ist, glaube ich, noch nicht so viel nach außen gedrungen. Korrigiere mich, wenn du mehr Infos hast.
Ja, aber sorry, ich kann noch eine. Mach nur die Punkte weiter.
Nein, und das ist mega unverständlich von außen. Von innen wird es seine Gründe haben. Aber eben, zum vielleicht nochmal am Anfang aufnehmen, was der Matthias Hüppi gesagt hat. Oder? Er hat es ja schon angetönt in seinem Interview, dass es laut eigener Aussage Kräfte gibt innerhalb vom Verein, wo ja, komplett andere Auffassung sind, wie das Geschick von dem Verein soll geleitet werden, respektive wo dagegen arbeiten. Natürlich auch kommunikativ als Medienprofi sehr clever positioniert. Also ich finde es auch schwierig, dort irgendwie durchzublicken, wer denn irgendwie recht hat oder wer welche Position vertreten tut. Momentan kennst du nur den Erfolg, den momentan St. Gallen gerade gehabt hat mit dem Göpsig und nachhaltiger, wirtschaftlicher, gesunder Vereinsführung. Die andere Seite kennst du irgendwie so gar noch nicht so richtig.
Ja, weil die halt auch im Hintergrund gewesen sind bis jetzt. Genau. Und das ist ja genau der Punkt. Also es ist ja, und wirklich, Entschuldigung, falls ich das Konstrukt jetzt nicht richtig wiedergebe, aber es gibt, wie ja so in vielen, zum Beispiel auch beim FCB mit der Holding, gibt es bei St. Gallen, der FC St. Gallen Event AG, und die haltet 49,8% von der FC St. Gallen AG. Und die FC St. Gallen AG, die verantwortet den Spielbetrieb, dort ist auch der Profi Team angesiedelt, und dort im Verwaltungsrat ist der Matthias Hüppi Präsident. Die anderen 50,2%, die gehören Kleinaktionären, also den Aktionären-Fans wie du und ich, wo aber komplett vollständig müssten präsent sein, um halt die Mehrheit zu haben gegenüber den 49,8%. Und die werden von diversen Personen gehalten, eben den Aktionären von der FC St. Gallen Event AG, wo ich bis heute noch nie jemanden kennt habe. Ich kenne nur die Brauerei Schützengarten AG, aber das hat mit meinem Bierkonsum zu tun.
6% das hat rein wissenschaftliche Gründe.
Genau. Aber sonst kenne ich die Personen nicht, und da hat es bis irgendwie, glaube im Frühling auch keine Schnittmenge gegeben mit dem Verwaltungsrat von eben der FC St. Gallen AG. Und anscheinend, so würde ich das jetzt interpretieren, wenn die ihre Leute einsetzen in der Verwaltungsrat, unter anderem eben der Marvin Hitz. Und mit dieser Konstellation ist natürlich auch Matthias Hüppi, wenn er auch durchblicken lassen hat, nicht einverstanden, weil man dann einfach anscheinend, was ich jetzt hier rein interpretiere, auch nicht weiss, welche Interessen denn durch den Verwaltungsrat vertreten werden. Stand jetzt von den Reaktionen offensichtlich ist die Angst da, dass das nicht die von den Fans wird sein, sondern vielleicht im schlimmsten Fall sogar eine rein finanzielle, was dann bis zum, also so weit haben wir jetzt nicht gedacht, aber zu einem Verkauf könnte kommen. Schlussendlich ist jetzt nicht Personalie Marvin Hitz wahrscheinlich so der ist nicht gross in diesem Kampf beteiligt, aber er ist anscheinend ausgewählt worden von den Aktionären, um ihre Interessen, sage ich jetzt mal, in diesem Verwaltungsrat zu vertreten. Und ich glaube, das ja, stimmt mich sehr bedenklich. Und ich kann eben von diesen Geschichten, die es beim FC Luzern gegeben hat, was beim FC Basel gegeben hat, da nur darauf hoffen, dass die Fans da ihre Meinung ordentlich kommunizieren, zum Ausdruck bringen, wie sie es ja auch schon gemacht haben während dem Cup-Final, dass da ihre Interessen nicht zu kurz kommen, weil sonst ja, kann es ganz schlimm enden, sage ich jetzt aus Fansicht.
Ja, also ich meine, am Ende vom Tag steht dann immer noch sportlicher, und angenommen, es wird so kommen, wie viele Fans jetzt gerade befürchten, nächstes Jahr wird man Meister, glaube ich, ist das dann auch wieder vergessen, das muss man fairerweise schon sagen.
Nein, da bin ich nicht einverstanden, ehrlich gesagt.
Ah, da bin ich fast sicher. Wenn St. Gallen nächstes Jahr Meister wird, dann glaube ich, ist das vergessen. Vielleicht nicht bei
kommt
allen,
immer aber... An. Kommt immer darauf an, wenn der FC St. Gallen Meister wird nächstes Jahr, dann vielleicht schon. Wenn Red Bull St. Gallen nächstes Jahr Meister wird, dann wahrscheinlich nicht.
Also, ja, gut, ich weiss, aber
ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich meine, das ist ja die grosse Angst, dass man einfach die Gremien eigentlich... Also klar, es gibt auch Vorteile. Ich meine, beim FCB hat es jetzt auch wieder eine Annäherung gegeben in dem Sinn, wo aber auch nicht alle positiv sehen, dass jemand... aus der AG im Vereinsvorstand ist. Es gibt sicher auch Vorteile, wenn sich die Gremien annähern, aber Ich glaube jetzt, dass, wir reden ja von einem Putsch. Also sogar die Regierung hat sich scheinbar schon eingeschaltet von St. Gallen. Also da fragt man sich schon, was die Hintergründe sind und denkt halt vielleicht den einen Schritt weiter als Fan. Mhm. Aber ich sag, es kommt natürlich auf jetzt darauf an, was in den nächsten Tagen passiert. Wenn es für die Fans eine halbwegs akzeptable Lösung gibt, wo die Personen, die zu diesem Erfolg jetzt maßgeblich beigetragen haben, auch sagen, dass es eine akzeptable Lösung ist, dann wird durch sportlichen Erfolg natürlich das schon wieder schnell vergessen sein. Aber sonst würde ich da jetzt nicht zwingend zustimmen.
Nein, es ist ja schlussendlich, und das ist ja auch eher eine These gewesen, schlussendlich, und das liegt daran, dass es einfach alles noch nicht geklärt ist, dass man auch noch keine Hintergründe kennt. Ja, ist es noch nicht absehbar, wie das sich weiterentwickelt, was dahinter steckt, und da werden wir wie die ganze Fußballschweiz weiter dranbleiben und schauen, ja, was da alles noch zum Tageslicht kommt.
Absolut, ja. Vielleicht nur noch als letztes, nein, das ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Ich habe jetzt nur noch meine Notizen geschaut und gesehen, eben, dass das designierte Nachfolger von Matthias Hüppi, Ex-Regierungsrat aus St. Gallen, schon ein 6-minütiges Interview auf SRF gegeben hat und da schon oft so im «Wir haben einen guten Verwaltungsrat», also es schon so ein bisschen von vollendeten Tatsachen geredet hat.
It's giving me Real Madrid-Vibes, gerade aktuell.
Ja, ist so. Mir gibt es eher ein bisschen Gänsehaut. Aber ja, du sagst es schon richtig. Man muss jetzt hier noch nicht ganz ins Detail gehen. Man weiss sicher noch nicht alles. Das werden wir sicher in den nächsten Tagen erfahren. Ich glaube, Fazit für den Moment ist einfach, dass es mir einfach sehr leid tut. Auch wenn ich mit der einen Schlagzeile übereinstimme, dass die Kommunikation von Matthias Hüppi sicher nicht ganz zufällig direkt nach dem Cup-Final gesehen ist. Aber für die Fans, die jetzt so kurz nach so einem Titel irgendwie durch so eine Geschichte durchmühen, die haben sicher keine entspannte Sommerpause und da tut es mir einfach leid.
Absolut, das ist, wird definitiv sehr spritzig weiter zu und her gehen und der Sommer wird nicht nur aufgrund von der Temperatur heiß bleiben. Gut, Till, dann würde ich sagen, machen wir das Buch zu und schlagen das nächste Buch auf, nämlich die AWSL. Dort ist der Meister, oder sind die Meisterinnen noch nicht gekürt. Ich glaube aber, wir haben alle eine leichte Vorahnung, ohne auszuschließen, dass die Cinderella-Story von der Titelverteidigung nicht doch noch irgendwie möglich ist. Oder glaubst du nicht dran?
Nein, also ich glaube...
Müssen wir den Zahn ziehen?
Ich stimme dir zu. Ich glaube, das wird... eine sehr schwere Aufgabe, auch wenn es resultatmässig natürlich jetzt noch nicht entschieden ist, aber Servet ist daheim noch unbezwungen in dieser Saison, in der ganzen Saison erst eine Niederlage, wo glaube auch der erste Platz in den Playoffs schon sicher war. Über die ganze Saison, ich meine, 23 Spiele, 20 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, 56-7 Goalverhältnis. Klar, IB hat auch Qualität, das ist ganz klar und wird nochmal am Freitag alles geben. Aber man hat es ja auch im Cup-Final schon gesehen, also Servet, ich glaube nicht, dass die sich das noch aus der Hand nehmen.
Ja, also nebst dem, dass sie eh schon Favoritinnen sind, haben sie ja wirklich alle Zügel in der eigenen Hand. Ich weiß gar nicht, ob IB in dieser Saison überhaupt mal etwas gegen Servet geholt hat. Sicher nicht im Cup-Final, das du angesprochen hast. Sicher nicht jetzt im vergangenen Spiel, im Hinspiel auswärts in Bern. Und dementsprechend, ja, sagst du, fassest du alles richtig zusammen, oder? Das ist angerichtet jetzt daheim. Und es wäre der Start-Zielsieg. Ich glaube, das dürfen wir auch sagen. Die Statistik hast du noch schnell vorgelesen. Dementsprechend sicher nicht gestohlen. Nach einer Abstinenz, nach einer titellosen Abstinenz letztes Jahr. Und von dem her, ja, erwarten wir alle, dass Servet das Ding heimbringt. Nichtsdestotrotz wären wir alle empfänglich für Merle. Auf der anderen Seite hat IB letztes Jahr geschienen und mit Servet und mit einer Macht aus der Romandie, auch wenn man natürlich ein paar Kritikpunkte mag finden am System, das Servet Femina zu pflegen tun, wäre es natürlich auch wichtig, wenn die Romandie wieder einen Titel mehr hätte. Ich glaube, ja, es ist halt verdient und darum. Ich glaube, es gibt nicht viel daran zu rütteln, aber jetzt schauen wir, warten wir mal das Spiel noch ab. Ich gehe jetzt aber auch nicht von einer Überraschung aus.
Ich kann dir noch eine Statistik sagen. Seit 21 Matchen hat IB nicht gegen Servet gewonnen. Ja. Und Imke Wibbenhorst muss jedes Mal anstehen und hat jetzt, glaube ich, irgendetwas gesagt, von wegen, dass machen sie sich seit 4 Jahren Gedanken darüber, wie sie Servet schlagen können. Ja, dementsprechend spricht da sicher alles für Servet. Was wir in der nächsten Folge vielleicht auch noch, was mir gerade noch eingefallen ist, diskutieren können, ist die neue Struktur, wo die AWSL bekannt gegeben hat. Ist zwar schon, glaube ich, eine Woche her, aber auch die werden so als Liga in eine Aktiengesellschaft gehen, Zielprofessionalisierung und so weiter. Aber ich glaube, das verschieben wir auf, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Und bis dann wissen wir auch, wer den Meistertitel geholt hat und können dann in aller Ruhe darüber schwätzen. Das ist ja ein Schritt, wo gerade aktuell viele Ligen nicht gehen. Deutschland unter anderem ja auch.
Genau, ja, das ist auch noch gesagt worden, dass sie das auch mit Referenzligen und so verglichen haben. Und eben klare Verantwortlichkeit, eben das, was man ja immer wieder hört, wenn so etwas in eine AG gemacht wird, professionelle Strukturen.
Genau, es soll in eine Professionalisierung übergehen. Richtig. Ja gut, dann so viel zu dem. Dann würde ich sagen, Till, machen wir ein kleines Amüsbusch. Müssen wir jetzt schon noch schnell über die Schweizer Nazi-Schwätze und das Kader, respektive unsere Gefühlslage dazu. Ich habe gar nicht so eine grosse Meinung dazu. Bin aber sehr gespannt, was du... wenn du dann mal ja dein rot-blaue Liebchen abziehst, dann kommt in der Regel ja doch schon auch ein rot-weißes Führer. Und dementsprechend rede ich immer sehr gerne mit dir über das. Ja, was hast du gedacht, das Kader zuerst mal, wo es geleakt worden ist? Und auch was hast du gedacht zu den Personalien, die der Murat Yakin berufen hat?
Also, ist jetzt schon, was man ja auch, wenn man das Aufgebot von Murat Yakin verfolgt hat über die vergangenen Jahre, ist auch nicht von grossen Überraschungen ausgegangen gewesen. Hat auch irgendwie auf Transfermarkt hast können die Kader zusammenstellen, im Vorhinein für alle Nationen. Ich glaube, ich habe das mit einem Kollegen gemacht und ich glaube, 23 oder 24 von 26 haben wir getroffen. Also, wir reden eigentlich wirklich nur von 1, 2, 3 Überraschungen, wo ich aber auch nicht zu allen eine mega starke Meinung habe. Aber ich kann sie dir schnell sagen, zu einer habe ich eine starke Meinung, aber zum Beispiel, dass man jetzt mit dem Silvan Widmer, nur in Anführungszeichen eingelernte Rechtsverteidiger mitgenommen hat, aber dafür mit dem Eray Cömert und dem Schacke 2, die das auch könnten spielen, finde ich ein bisschen mutig. Ich hätte jetzt hier im Aufgebot den ATK mitgenommen. Wo vielleicht ja, ich weiß nicht, wie es mit dem Schacke aussieht, der hat sich im Köpfchen noch verletzt, ob dort noch irgendwie etwas kommt, aber das war jetzt eine Änderung gewesen. Dann habe ich mir überlegt, ob man anstatt dem Sedi Iten als zweiten Neuner vielleicht dem Alessandro Vogt die Chance könnte geben im Aufgebot hinter dem Brele Embolo, der sicher von Anfang an spielt. Und dann hat ich natürlich, und das ist die Personalie, die ich wirklich als einziges nicht nachvollziehen kann, hatte ich natürlich den Alvin Sanchez mitgenommen. Ich habe es lange diskutiert auch schon mit vielen Leuten. Ich will nicht mal unbedingt sagen, dass es unbedingt muss für Christian Fasnacht sein. Auch wenn es sich positionmässig natürlich ein bisschen anbietet. Ich finde, Christian Fasnacht hat grundsätzlich seinen Platz in dem Sinn nicht gestohlen. Aber ich finde, Alvin Sanchez muss aus meiner Sicht dabei sein. Weil der kann ein Spiel auf, auch wenn der Muri gesagt hat, dass also das internationale Level noch nicht so hat, eine Aussage, die ich übrigens nicht ganz verstanden, wenn er es gemeint hat, aber auch wenn er gesagt hat, dass er das noch nicht hat, der kann auch an einer WM gegen jeden Gegner den Unterschied machen, wenn er verletzungsfrei ist, wenn er in Form ist, wäre aus meiner Sicht auch kein Stinkstiefel gesehen, jemand, wo der irgendwie nicht auf dem Bänkli kann schlagen oder selten zum Einsatz bringen. Ich glaube, der hat seine Rolle gefunden im Team, aber eben, darum, das verstand ich nicht. Jetzt habe ich lange geredet, sorry. Sag mal du, wie du es siehst.
Hey, bei mir, wenn ich jetzt könnte wünschen, dann wäre es primär schon einmal so gewesen, dass ich es cool gefunden hätte, wenn man einen zweiten gelernten Rechtsverteidiger gehabt hätte. Da die Auswahl aber durchaus begrenzt gewesen ist, und wie du angedeutet hast, der Eray und der Kakes notgedrungen auch können Außenverteidiger spielen, wobei ich davon ausgehe, dass das Backup Nummer 1 dort sogar der Denis Zakaria wird sein. Ist für mich in Ordnung. Ich denke nicht, dass man den wichtigen Match, der irgendwann kommt, wegen dem gewinnen oder verlieren. Das denke ich nicht. Kann man sich nicht vorstellen. Overall, das ist so bei mir so ein bisschen der Vibe. Hey, ich finde, die Startelf ist ja eh klar, so in dem Sinn. Die Plätze, sagen wir, 1 bis 13, 14, die sind aus meiner Sicht vergeben. Mit dem bin ich fein, mit dem habe ich ein gutes Gefühl für das Turnier. Das kann ich, glaube ich, mal vorweg sagen. Ich bin nicht, das ist eine persönliche Meinung und auch nicht persönlich, aber gemeint jetzt ihm gegenüber. Mir hat der ATK mir noch nicht so mega Jahres überzeugt, Milan hier oder her. Von dem her, ja, ist das für mich auch fein. Ich finde, das haben auch du und ich schon ein paar Mal diskutiert. Du hast es jetzt auch vorne angedeutet. Das ist natürlich wie immer eine eher konservative Wahl von Muri. Gerade auch mit Hinblick darauf, dass die meisten Sachen gesetzt sind, finde ich doch, dass man beim einen oder anderen Thema ein bisschen innovativer hätte sein können. Du hast den Alessandro Vogt angesprochen. Da hätte ich mir auch gewünscht. Da möchte ich aber nachher noch ein bisschen im Detail etwas dazu sagen. Denn ist es so, dass ja, der Alvin Sanchez ein mega aufregender Spieler ist, den ich jetzt auch eher gesehen habe, dass der Christian Fasnacht, auch wenn der Torschützenkönig geworden ist. Beim Alvin Sanchez ist es halt einfach so, und dort ist aus meiner Sicht der Muri dann schon halt auch Fuchs genug, um sich nicht angreifbar zu machen. Der Alvin Sanchez hat ein bisschen verkackt in den Testspielen. Und das ist ein bisschen fies, weil er hat nicht schlecht gespielt, aber er hat halt auch nicht übertrieben gut gespielt. Und ja, vorne hat er aufgrund von seiner Verletzung keinen Einsatz gehabt in der letzten Vergangenheit. Und ja, dort ist die Personalie Fasnacht sicher die, die er kann mitnehmen kann, ohne gross müssen zu rechtfertigen, weil er ihn kennt, weil der Fasnacht auch schon relevante Sachen gemacht hat für die Nationalmannschaft. Ballgewinn gegen Frankreich zum Beispiel im 2021. Ja, wo ich dann denke, keine Ahnung, auf der Flügel ist halt auch so viel, also ich meine, die Flügel sind doppelt besetzt, und zwar mit Spielern, wo man darüber kann streiten kann, ob die nicht vielleicht sogar in der ersten Elf müssten spielen. Die falsche 10, da muss ich schon aus, die falsche 10, die falsche 9 oder der 10er, wo er noch könnte spielen, das ist eine verantwortungsvolle Position. Und die ist nicht einfach zu spielen auf diesem Niveau. Sehen jetzt auch nicht so zwingend von dem her. Ich finde es mega schade, ich hätte ihn auch gerne gesehen, aber ich glaube nicht, dass er da in Bedrulle kommt, das zu erklären. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, mit Hinblick aufs Turnier würde mich auch wundern bei dir. Eben, ich habe von der gesetzten Elf gesprochen. Ist sie für dich auch gesetzt oder gibt es Personalien, die du per se vielleicht doch auch gerne anstelle von den bekannten Namen würdest du sehen?
Also grundsätzlich reden wir sicher von der gleichen Elf. Also ich meine, wir können es hier schnell durchgehen, aber ich meine, Kobel, Rodriguez, ich meine, Muheim ist aufgebaut, aber Rodriguez wird spielen. Akanji, Elvedi, Widmer. Dann Freuler, Chaka, Rieder. Vargas, Brel und Doi.
Ja, genau.
Also, ich glaube, am ehesten vielleicht noch über Manzambi.
Finde ich, ist diskussionslos. Aber da hat er sich auch schon so, ein bisschen so positioniert, auch mit dem Ungestüm, wo er jetzt zwei, dreimal so ein bisschen rausgehoben hat. Ich glaube, das, also, ich glaube, da kommt Bombe rein. Wenn jemand das spielt, kommt er Bombe rein. Aber ich sehe es nicht.
Ich glaube, darum, es ist klar, dass man von der gleichen Elf reden. Und die Elf, die passt mir auch. Mit der bin ich fein. Ich habe das Gefühl, die funktioniert. Ich würde sie jetzt, nachdem du so oft auf Konstanz gesetzt hast und eben konservativ aufgestellt hast, würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr dran rütteln. Klar würde ich vielleicht, ich weiss es gar nicht, eben, vielleicht ein bisschen, ein paar Sachen anders machen. Aber ich glaube, die Elf, die funktioniert. Und ich glaube, wenn man die Bank anschaut, eben, wie du sagst, auf jeder Position kann jemand reinkommen, wo man nicht das Gefühl hat, dass die Qualität weniger wird. Aber, vielleicht gleich nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Muss ich auch nochmal sagen. Wenn du sogar damit rechnest, dass der Backup vom Widmer der Zakaria ist, umso mehr würde ich es dann nicht verstehen, dass du 5 Innenverteidiger mitnimmst. Also gelehrte Innenverteidiger. Akanji, Amenda, Tschömert, Elvedi, Schakes. 2 Spiele. Nimm jetzt nicht an, dass er da mit irgendeiner Dreierkette experimentiert, klar, er will ja immer flexibel werden, vielleicht werden wir die auch bleiben, vielleicht werden wir die auch sehen. Aber vielleicht ist dann der für Sanchez müsste weichen, halt nochmal ein Offensivspieler, Innenverteidiger und nicht der Fasnacht, der für Sanchez müsste weichen. Ich sage eben, wie gesagt, es geht mir nicht unbedingt um die Personalie Atacame, das ist mehr, dass ich Schiss habe vor einem Portugal 2.0. Wo Silvan Widmer die Grippe hat und dann nicht gelernter Rechtsverteidiger muss dort spielen.
Danny Zakaria und Eddy Milson ist ein Äpfel- und Beeren-Vergleich, Till.
Aber beides sind keine gelernten Rechtsverteidiger.
Nein, das ist schon so. Das ist schon so. Und die Gefahr, dass von der Positionierung sein oder der andere nicht stimmt, das ist G. I see the point. Lustigerweise auch, weil wir Portugal nominell würden verwünschen, wahrscheinlich. Aber der Danny Zakaria ist eigentlich in allen Belangen, außer vielleicht am Ball, was nicht spielerisch heisst, aber was Technik angeht, aber sonst in allen Belangen schon nochmal eine Stufe über dem Eddy Milson. Und hat zumal auch schon Innenverteidiger gespielt. Also ich finde es auch schon nochmal.
Ja, aber selber geht es mir nur um die Position, die ich ein bisschen vernachlässigt sehe. Ja. Beim Sanchez, ich verrede mich jetzt, weil ich rede mich da schon in Rage. Dort geht es mir um
die
Position, die ich vernachlässigt sehe. Und beim Sanchez geht es mir um die Person, wo ich einfach kein Szenario sehe, wo man irgendwie Sanchez nicht bringen kann und sich dann irgendwie für den Christian Fasnacht entscheidet.
Ich habe noch einen Punkt dadurch. Ich glaube halt, dass er dort, dafür spricht auch, dass die Personalie langfristig verletzt war. Ich glaube halt, dass er dort damit liebäugelt, dass er dann auf der falschen 9 oder auf dem 10 den Ramduni bringt.
Ja, aber ich sage ja, wenn es, ich bin mit dir einig, es wären beide, egal wer, es wären beide nicht die Ersten, die reinkommen. Wobei, wenn Sanchez doch reinkommen sollte und dann so spielt, wie man ein paar Mal die Saison gesehen hat, dann könnte sich auch weiter vorne kämpfen. Aber
der Amdouni hat in der Nationalmannschaft dann schon auch nochmal ein etwas gerissen und Sanchez hat halt hat 3 Länderspiele oder so.
Ich meine es wegen Amdouni. Ich sage, wenn eine Situation sollte kommen, vielleicht ist ein Amdouni schon auf dem Feld, vielleicht ist ein Okafor schon auf dem Feld, wo er nochmal etwas Offensives will bringen. Item, keine Ahnung. Wenn eine Situation kommen sollte, wo irgendwie als Option wäre, keine von allen anderen im Aufgebot zu bringen, weil die, weiss auch nicht, schon gespielt haben, verletzt sind, ist ein langes Turnier, dann bringst du doch lieber einen Alvin Sanchez wie einen Christian Fasnacht.
Ja, da sind wir aber wieder beim Punkt konservativ und das ist der Muri halt irgendwo durch schon auch ein bisschen. ich sehe, was du meinst. Und jetzt auch gerade im Hinblick von einer Personalie, die ich finde, wo ich noch nicht ganz überzeugt davon bin, nämlich Fabian Riedo, wäre es eine Alternative gewesen, die spannend ist. Aber so, also, ich glaube, so kann man das ein bisschen abschliessen. So funktioniert unser Nationaltrainer dann halt auch nicht. Der setzt nur auf dich, wenn er von dir eine Sicherheit hat oder wenn er das Gefühl hat, okay, er bekommt etwas, was ihm Sicherheit gibt in dem Sinn. Und ich glaube, das gibt ihm der Alvin Sanchez nicht fairweise. Er hat halt schon auch jetzt in den letzten paar Spielen ein bisschen abgebaut, respektive ist nicht mehr ganz so auffällig gewesen. Immer noch gut, aber ja, ich glaube, die Diskussion wäre sicher noch mal grösser, wenn IB jetzt noch mal eine Schlussfuriosa angelegt hat, wo er dann sicher beteiligt daran gewesen wäre. Aber klar, also ich bin auch dafür, das mutig und offensiv zu interpretieren. Das Gleiche gilt für mich auch eben beim Alessandro Vogt, wo ich dich gerne noch mal an unseren Take erinnere. Magst du dich an die Unterhaltung erinnern?
Sag nochmal, ich weiß,
was ich bin. Das müsste im letzten Quali-Spiel gewesen sein. Das dürfte ja irgendwie im November, Oktober, Dezember früher gewesen sein. Mhm. Wo wir schon kritisiert haben, wieso zum Teufel hat er seine Chance nicht bekommen. Weil es ist mega klar gewesen, oder? Nachdem dort die Chance ausgeblieben ist, ist sowieso schon klar gewesen, du hast jetzt ein Testspiel.
Und dort hast du Zakir in den Aufboten gesehen,
genau. Ja. Du hast Testspiele, die sportlich schon mal nicht relevant sind. Dann kommt der Faktor dazu, auch das, was Alvin Sanchez ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Dann kommst du rein und die ganze Mannschaft ist ausgewechselt. Und Alvin Sanchez funktioniert ganz anders, wenn, sagen wir, 80% von der gestandenen Startelf auf dem Platz steht, funktioniert er ganz anders, wie wenn die Hälfte eigentlich alle ausgewechselt sind und solche dabei sind, die ihre Chancen nutzen wollen. Dann verletzt er sich noch, oder? Sprich, also die Möglichkeit, die hat es auch nicht mehr gegeben. Und jetzt, bleibt so ein bisschen das Gefühl von einer verpassten Chance und es ist eine gesehen mit Ansage, so wie er jeweils operiert. Und das finde ich schade. Genau das haben wir schon im November so ein bisschen gesagt.
Ja, schlussendlich ist es auch da, so wie du es gesagt hast, im Wissen eben, dass es nicht eine riesen Überraschung ist, weil das Konservative haben wir jetzt schon erwähnt. Ich sehe ja auch die Argumente, das will ich schon noch mal sagen. Ich sehe die Argumente von einem Sedi Itten, wo eine starke Saison gemacht hat in der zweiten Bundesliga. Ich sehe die Argumente für Christian Fasnacht. Auch die Argumente von wegen, er weiss, was er hat und Qualität
will ich auch gar nicht. Ist das Ananas?
Ja, stimmig. Da bitte halt ist eher wieder Roy Keane. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, was er über Jordan Henderson gesagt hat.
Nein.
Irgendwie vor an der WM vor, ich weiß gar nicht, am Turnier, ich weiß nicht, ob es die EM 21 oder die WM 22 war, wo irgendjemand gesagt hat, du musst einen Spielertyp wie der Jordan Henderson dabei haben. Dann hat Roy Keane gesagt, ja wieso, macht er irgendwelche Kartentricks oder jongliert er zu oben am Mannschaftsessen. Stimmig, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass Alvin Sanchez schlechte Stimmung in das Team gebracht hat. Ich glaube, der hat sich auch gut in die frankophone Sektion eingeordnet, hat, glaube ich, kein Latsch gezogen, wenn er nicht gespielt hat. Aber jo,
ja, sehe ich auch so.
Nur nochmal im Sinn von, du hast dich für das entschieden, wo du weißt, was du hast. Und das ist vom Leistungspotenzial her sicher deutlich weniger wie ein Alvin Sanchez. Aber wenn ein Alvin Sanchez einen schlechten Tag hat, ist wahrscheinlich ein Christian Fasnacht die sichere Version, Option, und darum hoffe ich natürlich, dass eine erfolgreiche WM wird, mit oder ohne Einsatz vom Fasnacht, und vielleicht erübrigt sich die Diskussion auch, weil sowieso immer die gleichen vorne spielen, aber ich finde es einfach schade, dass wir ein Spiel, wo mir sehr viel Freude macht und ich habe das Gefühl, auch der Schweiz noch sehr viel Freude machen wird, jetzt hier nicht als Spieler Nummer 22 mitgenommen haben und geschaut hätten, wie sich das Turnier entwickelt.
Ja, absolut. Da stimme ich mit dir absolut überein. Und ich glaube, besser hätte ich es auch nicht können sagen. Ich finde es noch lustig, es ist natürlich auch ein Luxus, oder, dass wir so eine tolle, und das möchte ich auch zum eine positive Note reinbringen, weil wir so ein tolles Gros an Startelf-Spielen haben, gehen die Nebelkerzen vom Muri ein bisschen unter. Aber das müssen wir halt schon sehen. Das sind, ist ein Kader auf dem Feld, oder wird Kader auf dem Feld stehen, wo halt einfach wirklich Top-Qualität hat, eigentlich auf jeder Position. Mit ein, zwei Abstrichen, die vielleicht ein bisschen abfallen, aber das Durchschnittsniveau ist unglaublich gut. Und es mag es dann auch verleiden, eben wenn es so Nebelkerzen gibt. Ich meine, alle die in den Testspiel gegen Norwegen und Deutschland reingekommen sind und hätten eine Chance bekommen, das ist eigentlich keine Ahnung. Also da hat es jetzt diverse gegeben, wo jetzt nicht mehr dabei sind, hätte ich ihn, hast du angesprochen, der war nicht mal dabei gewesen.
Mhm.
Der Joel Monteiro ist als Stürmer reingekommen, hat ein Goal geschossen gegen Deutschland, ist jetzt nicht dabei.
Jo.
Okay. Ist für mich easy, ist nicht der, der
die vom Teller
reisst. Aber so rein kommunikativ, da wird, finde ich, haben wir dann ein bisschen zu wenig drüber geredet, so wie es dann eigentlich rübergekommen ist. Dasselbe, es gibt noch ein weiteres Beispiel, wer ist jetzt das so wieder? Vincent Sierra ist dabei gewesen, spielt keine Rolle. Mm. Ist okay. Ja, ist ja eh nicht die Lieblingsspieler, klar. Aber der ist letztes Mal noch dabei gewesen, so.
Ich frage mich manchmal,
jetzt nicht.
Ja, ich sehe, auf was du raus willst, und auch hier, das haben wir auch schon ein bisschen davon geredet. Ich frage mich amix, ob die Spieler immer wissen, wo sie beim Muri stehen.
Ja, ich also, glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun. Das ist jetzt ein bisschen eine fiese Unterstellung, aber ich finde, der Muri macht overall einen guten Job. Ich empfinde ihn eher ein bisschen als so der Game-Manager-Typ, Trainer, analog. Großes Regal, hohes Regal, aber Ancelotti, Mourinho. Aber ich finde, er macht das gut. Ich habe bei ihm einfach das Gefühl, dass bei ihm ab Nummer 16 hört es dann nicht mehr auf. So.
Mhm.
Also an Relevanz.
Ja, also eben, ich glaube, du hast ein paar Namen gesagt, was mich jetzt interessieren würde. Ob jetzt Vincent Sierra, wo jetzt schon eigentlich immer dabei war.
Also dem seine Nazi-Karriere ist vorbei.
Ja, also eben, ob da jetzt eigentlich so ein bisschen, wie es dann mitteilt worden ist, wie sicher da gewesen ist, dass er dabei ist. Klar, es gibt Unantastbare, gewisse auch absolut zu Recht, aber ich weiss jetzt nicht, ob Ardon Jashari gewusst hat, dass er dabei ist, oder damit gerechnet hat, dass er dabei ist, wäre ja auch so eine Kandidatin, wo er dann einfach so, einfach mal nicht mitnimmt. Und dafür eben Sierra mitnimmt, weil dann hat die genau gleich argumentiert, wie zwischen Sanchez und Fasnacht. Einfach vom Potenzial her, nicht, dass ich denke, dass er mega oft spielen wird und vielleicht sogar nicht spielen sollte, aus meiner Sicht. Aber das ist einfach immer ein bisschen komisch irgendwie. Auch dann so immer wieder die komischen Experimente mit irgendwie Blondell und Gartenmann ohne grosse Zukunft. Irgendwie, das ist so ein bisschen random einfach immer.
Ja, eine
ich glaube, Muri spielt einfach gern Turnier, aber dazwischen...
Nein, so wie gesagt, ich glaube,
die Aussage, aber
ich glaube, bis zum 16 ist alles gut und danach ist es...
Das finde ich eigentlich okay. Finde ich gut zusammengefasst.
Ja. Fun Fact übrigens, der Vincent Sierra im Vergleich zum GBSO, wo glaube ich keine Minute... Ah doch, der GBSO hat ja gegen Deutschland gar nicht gespielt, gegen Norwegen eine Halbzeit. Der Vincent Sierra ist in beiden Matchen reingekommen. Also der hat mehr gespielt als der So zum Beispiel.
Ja,
whatever. Unterstützt vielleicht die Aussage auch nochmal ein bisschen. Aber spielt keine Rolle. Schlussendlich wissen wir, wer auf dem Feld steht. Und es gilt, die zu unterstützen. Und da muss ich schon sagen, da bin ich schon langsam aber sicher heiß drauf. Noch kurzfristig ein Panini-Heftchen doch noch den Weg in mein Wohnzimmer gefunden. Von dem her. Ich bin heiß. Ich bin langsam aber sicher schon heiß.
Ja, es geht ja noch ein bisschen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn dann der Juni auf dem Kalender steht und es dann wirklich nur noch ein paar Tage geht, dann wird das sicher noch die Euphorie noch grösser werden. Aber bei der nächsten Folge ist es ja schon Juni, von dem her werden wir sicher immer weiter darüber berichten, was so läuft aus dem Zusammenzug. Eben gerade auch vielleicht noch Personalien Jacques oder Jacques, wie du gesagt hast. Ist es eigentlich Jacques?
Meines Wissens ist es Jacques.
Okay. Einmal der, verletzt im Pokalfinale raus ist und sonstige Testspiel, weiss jetzt gar nicht, ob beim nächsten Spiel schon eins gesehen ist. Ich glaube, da verwünschen wir gerade, nein, es ist, glaube ich, am Dienstag. Können wir dann übernächstes Mal darüber berichten. Aber ja, wir werden sicher ab jetzt den Fokus immer mehr Richtung WM legen. Vielleicht noch mit dem einen oder anderen amüsanten Rückblick auf die Super League aufwerten. Und ja, dann hätte ich gesagt, ich weiss nicht, wir sind crazy tief in der Zeit, aber wir haben auch crazy diskutiert.
Ich weiss nicht, ob wir noch.
Ja, mehr als in Ordnung, hat Spass gemacht, aber ich weiss nicht, ob wir noch da langsam den Deckel drauf machen.
Ich denke, es ist gut. Ich meine, du hast noch einen Zug zu wünschen, Till. Von meiner Seite aus ist in Ordnung. Das Champions League-Finale, ein Ausblick, ist irgendwie, finde ich, noch ein paar Tage zu früh. Gleichzeitig haben wir schon so oft jetzt in den letzten Folgen schon auch über die beiden Teams geredet. Ich möchte mich da erinnern, dass der Linus und ich auch sehr ausführlich über Arsenal geredet haben. So von meiner Seite aus ist, außer du hast natürlich von deiner Seite aus einen Rausschmeißer, ist für mich in Ordnung.
Vielleicht einfach noch schnell, ohne gross erklären, zeitschonend Resultattipp Champions League Finale. Vielleicht eine Satzerklärung.
3-1 PSG. Ich glaube, der Enrique outcoacht der Arteta.
Gut, jetzt kann ich nicht 3-1 PSG sagen.
War das auch die Tipps?
Ich hatte auch 3-1 im Kopf gehabt, ja. Ich sage in dem Fall 3-0 PSG. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass Arsenal, weil die Last jetzt weg ist von Titellosigkeit, sich befreit darauf spielt. Ich finde, PSG ist einfach sehr stark und darum könnte einfach machen und dass jemand von uns immerhin recht hat und auf Arsenal tippen. aber ich glaube, PSG macht es.
Ich sage 3-1, gut, du hast auch 3-1 gesagt, aber ich glaube, PSG geht in Führung und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann gegen PSG, wenn du musst einen Rückstand hinterherlaufen, weil es die beste Kontomannschaft auf der Welt ist. Dann gibt es entweder das 1-1 oder sogar das 2-0 und dann gibt es mit einem Standard-Goal kommt Arsenal noch an und läuft dann nochmal in den Konter rein.
Das klassische Standard-Goal darf nicht fehlen im Finale.
Ja, bei Arsenal wirklich nicht, ja. Nein. Ja gut, Till, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Herzlichen Dank, bist du am Start gewesen, ist geil gewesen. Kurzweilig und ja, wir hoffen, wir haben euch für den Ausfall von der letzten Woche ein bisschen entschädigt und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem prall gefüllten Rucksack an Fußball-News wieder.
Ja, danke auch von meiner Seite, hat Spass gemacht, alle, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit, genießen den Sommer, der langsam spürbar ist. Merci und tschüss zusammen.
Bis nächste Woche, ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.